Liebe Hörerinnen und Hörer, heute, während Sie jetzt diesen Wochenkommentar hören, kreiert der Papst in Rom die neuen Kardinäle. Mir geht das diesmal besonders unter die Haut, weil mit Rainer Maria Wölki jemand in diesen so wichtigen Kreis der päpstlichen Berater berufen wird, den ich seit gemeinsamen Studientagen kenne und schätze. Vielen, die ihn seit langer Zeit in Köln und Bonn erlebt haben und begleiten konnten, ergeht es ähnlich. Dieser seit einem knappen halben Jahr das Erzbistum Berlin führende Kirchenmann ist ein, so nennt man das heute wohl, unglaublich authentischer Mensch. Ein Seelsorger, der an den Menschen interessiert ist und der aus einem sensiblen, kindlichen Gottvertrauen heraus lebt und handelt. Klug, bedächtig, ehrlich und aufmerksam. Vermutlich stimmen mir viele, die ihn ebenfalls lange kennen, zu, wenn ich sage, Rainer Maria, der jetzt Eminenz Rainer Maria ist, hat sich nie verbogen oder billig angepasst. Er ist er selbst geblieben. Nicht zuletzt seinen beiden Eltern, die in der ewigen Stadt heute die Erhebung des jüngsten Purpurträgers der Weltkirche miterleben, gebührt da wohl ein ganz dickes Dankeschön. Die rote Kardinalsrobe, darauf wird in diesen Tagen ja gerne hingewiesen, erinnert an das Blut, das ein besonders treuer Katholik für den Herrn und auch notfalls für den Papst hingeben sollte. Und Kardinäle müssen und sollten per Definitionem besonders treue Christen sein. Zeugen sollen sie sein, Zeugen für Jesus Christus und die Wahrheit des Evangeliums. Es passt ganz gut, dass der neue Berliner Purpurträger bereits als Kölner Weihbischof sich den Wahlspruch ausgesucht hat, Nos sumus testis, wir sind Zeugen. In diesen Tagen verbinden sich solche Gedanken bei mir wie von selbst ganz rasch mit einem anderen, ebenfalls kostbaren Freund aus Studientagen. Denn in diesen Tagen gehen viele meiner Hoffnungen nach Nigeria zu meinem schwarzen Bruder Obiora Ike, den vielleicht einige von Ihnen ebenfalls kennen. Schließlich ist er oft in seiner deutschen Zweitheimat. Der Hass, den in seiner nigerianischen Heimat eine radikale islamistische Sekte gegen Christen schürt, ist brutal und tödlich. Doch wir, die wir uns im immer noch reichen Europa lieber um uns selbst drehen und gar nicht mehr zu wissen scheinen, was der Glaube von uns verlangt und wozu er uns befähigt, schauen irgendwie gerne weg, wenn unsere Schwestern und Brüder woanders den Blutzoll für ihre Zugehörigkeit zu Christus zahlen. Obiora Ike ist es alles andere als egal, dass es vielen Europäern egal ist. Das habe ich jetzt in einem Gespräch wieder gespürt. Er kann es nicht fassen, dass ausgerechnet in seiner deutschen Zweitheimat so viele einfach wegschauen, wenn in seinem Land Christen verfolgt und niedergemetzelt werden. Hass und Wut machen ihn nur traurig. Und sie wecken in ihm heiligen Zorn. Gleichgültigkeit kann er nur schwer ertragen. Und das sagt er dann auch seinen deutschen Freunden ins Gesicht, charmant und beißend zugleich. Ich zitiere, wir sind doch Nachbarn. Afrika liegt vor eurer Haustür. Wir sind Geschwister ein und derselben Menschheitsfamilie. Wer jetzt wegschaut und meint, die Vertreibung der Christen aus Nordnigeria ginge ihn im reichen und satten Europa nichts an, der sündigt. Seine Worte sind umso glaubwürdiger, weil er eigentlich ein sehr sanftmütiger Mensch ist, der weder Hoffnung noch Mut verliert. Und er ist jemand, der in christlichem Selbstbewusstsein das Gespräch mit dem Islam schon lange sucht. Die anderen Worte, die er jenseits seiner Rede von der Mitschuld der Gleichgültigen findet, sind daher ebenso treffend. Der Islam, so sagt er, fast schon verblüffend verständnisvoll, sei 700 Jahre jünger als das Christentum. Es sei nun mal so, dass die Jugend Fehler mache und sich verirre. In Nigeria gäbe es leider den islamischen Fanatismus von einigen extremistischen Jugendlichen. Die Christen müssten zur Vergebung dennoch bereit sein, trotz allem. Und sie müssten gerade jetzt den Dialog suchen und ihre auf Christus gegründete Altersweisheit exemplarisch vorleben. Und dann ein Satz von Obiora, der vielleicht mit christlichem Denken nicht so vertraute Zuhörer erschrecken lässt. Machthürer stoppen keinesfalls die frohe Botschaft. Sie bringen sie vielmehr zur Blüte. Ich wiederhole nochmal, Märtyrer stoppen keinesfalls die frohe Botschaft. Sie bringen sie vielmehr zur Blüte. Wer diesen Afrikaner hört, ahnt vielleicht, dass die Welten beileibe nicht so weit voneinander entfernt sind, Berlin oder Nigeria. Obi sieht, auch und gerade jetzt in Nigeria, aber eben nicht nur da, eine globale, ökonomische und soziale Krise, spricht von einer fundamentalen Krise, die ein moralisches Vakuum der Menschheit offenbare, einen eklatanten Mangel an Gottvertrauen und Glauben. Es erschreckt ihn, dass beinahe überall das Materielle höher im Kurs steht als spirituelle Werte. Und er beobachtet einen, Zitat, gefährlichen Verlust von wahrer Identität, den Verlust des Glaubens an die edlen Werte des Lebens. Kein Wunder, denn dieser Mann ist nicht nur Menschenrechtler, er ist vor allem eben auch katholischer Geistlicher. Die Krise, die er weltweit ausmacht, kann, so glaubt er fest, überwunden werden, wenn und nur wenn die Menschheit den Weg zurückfindet zum liebenden Schöpfer und Gott. Diese Hoffnung ist in Afrika, so sagt er, noch stark und sehr lebendig. Da wenigstens da, sei Afrika weiter als andere. Zitat, wir müssen auf die Rolle der Religion insistieren, als einem Instrument und Werkzeug des Friedens, sagt er. Den Missbrauch von Religion im eigenen Land vor Augen. Niemand habe das Recht, im Namen einer Religion zu töten. Vielmehr sei jede wirkliche Religion verpflichtet, ein klarer Agent des Lebensschutzes und des Respektes vor der unantastbaren Menschenwürde zu sein. Der Missbrauch von Religion schmälere keineswegs das richtige Verständnis und den Nutzen von Religion. Obiora Ike weiß, wovon er spricht, auch wenn er in diesen schlimmen Zeiten von seinen Christen Vergebung verlangt. Denn eine ziemlich gefährliche Begegnung vor einigen Jahren stellte sein eigenes Gottvertrauen und die Vergebungsbereitschaft auf eine harte Probe. Erfolgreich. Ein christenhassender Machthaber hatte zwei Killer in Soutane verkleidet in sein Haus geschickt, um den unliebsamen Zeugen der Wahrheit, der seinen Mund angstfrei immer wieder auftut, aus dem Weg zu räumen. Mit entsicherter Waffe zielten sie auf das Gesicht und versprachen, er werde in wenigen Minuten tot sein. Obi erschrak und bat, in seiner Hauskapelle wenigstens noch einmal beten zu können. Der Wunsch wurde gewährt und so kniete er, bewacht von seinen bewaffneten Killern und mit auf ihn gerichteten Revolvern, vor dem Allerheiligsten, um Abschied zu nehmen. Dann wandte er sich an die Auftragskiller und sagte, jetzt tut das, wofür ihr ja schon bezahlt worden seid. Ich werde dann in wenigen Augenblicken vor meinem Schöpfer stehen und ich werde als erstes um Vergebung für euch bitten. Die Killer waren irritiert und senkten langsam die Waffen mit dem Hinweis, sie könnten ihn nicht ermorden, er sei ein guter Mensch. Dieser verhalf dann seinen Fastmördern umgehend zur Flucht. Liebe Hörerinnen und Hörer, als ich vor einiger Zeit in dieser Kapelle genau dort kniete, wo mein schwarzer Bruder Obi Abschied nahm und dann überlebte, hat es mich geschüttelt. Der Ort vor jedem Tabernakel ist seither noch intensiver geworden. Nos sumus testes, wir sind Zeugen. Heute am Kardinalstag, heute an dem Tag, an dem man in Rom viel Rot sehen kann, möchte ich Ihnen zurufen, dieses Kardinalsrot ist wahrlich nichts Exklusives, nur für ernannte Kardinäle. Der Auftrag, ganz auf Gott zu setzen, wird jeder und jedem gereicht. Wahnsinn, oder? Und eine unglaubliche Auszeichnung, nicht wahr? Und wie immer sage ich Ihnen abschließend, ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Sie und ich, wir dürfen alle seine Zeugen sein.